Vielen Dank erstmal für die Einladung und die sehr ehrenvolle Einführung, Herr Kreuzer. Vielen Dank auch, Herr Buchmüller, für die Organisation dieses wunderbaren Events. Sie haben ja schon gehört, mir fällt heute die Ehre und das Vergnügen zu, Sie über ein epochales Ereignis zu informieren. Und die Bürde für mich ist besonders groß, weil, Sie haben es gehört, ich bin nicht einer der Protagonisten. Die Protagonisten, die kommen erst noch zu Ihnen. Beim Rockkonzert würde man sagen, ich bin erstmal nur die Vorgruppe. Ja. Aber das hat auch natürlich ein Privileg, die Vorgruppe zu sein, weil ich darf Ihnen jetzt einführend etwas nicht nur über die Geschichte sagen, sondern auch über dieses wirklich epochale Ereignis der Messung von Gravitationswellen. Herr Kreuzer hat uns ja schon einiges auch über die ungeheure Messgenauigkeit, die dahinter steckt, erzählt. Aber ich will Ihnen einfach nochmal versuchen, etwas deutlicher zu machen, was denn eigentlich Gravitationswellen sind, was die Theorie dahinter ist und wie viele Mühen es gekostet hat, diese Theorie aufzustellen. Und man kann hier in vieler Hinsicht geradezu von einem Wissenschaftskrimi sprechen. Und von diesem Wissenschaftskrimi möchte ich Ihnen heute Abend etwas erzählen. Aber ich werde es jetzt mal, weil ich wirklich dieses Privileg habe, hier der Erste zu sein, so handeln, wie meine Physikerkollegen das normalerweise tun. Die sagen einfach, man kann die Relativitätstheorie, die allgemeine Relativitätstheorie, auch in zwei Sätzen erklären. Das will ich jetzt mal versuchen, damit Sie alle wissen, wovon ich eigentlich rede. Und das Erste, was ich Ihnen dazu sagen möchte, ist, der Name allgemeiner Relativitätstheorie, das heißt natürlich so, weil Einstein vorher die spezielle Relativitätstheorie aufgestellt hat, aber eigentlich ist es eine irreführende Bezeichnung. Was Sie eigentlich wissen sollten, ist, es ist eine Theorie der Schwerkraft. Und was ist das für eine Theorie der Schwerkraft? Es ist eine Feldtheorie der Schwerkraft. Und das kann man sich nicht so schwer vorstellen, wenn man schon mal etwas von den elektromagnetischen Feldern gehört hat, die uns natürlich alle im Alltag mit Fernsehen und mit Handys und so weiter umgeben. Auch für diese Felder gibt es eine Feldtheorie, die hat Maxwell und in der Nachfolge viele andere Physiker aufgestellt. Und die geht davon aus, dass man Quellen dieses Feldes hat. Im Falle der elektromagnetischen Felder sind es Ladungen, Ströme, Magneten. Die erzeugen Felder in der Umgebung und diese Felder sagen dann anderen Ladungen, wie sie sich bewegen sollen. Also das ist typischerweise so eine Feldtheorie. Sie haben Quellen, die erzeugen um sich herum ein Feld und dann in dem Feld bewegen sich dann andere Ladungen. Das ist eigentlich zunächst mal verblüffend ähnlich, wie es auch bei der Gravitationstheorie der Fall war. Nur hat man da lange geglaubt, die Gravitation ist einfach nur eine Kraft, die direkt zwischen zwei Körpern wirkt. Also die Sonne zieht die Planeten an, die Planeten spüren die Kraft der Sonne unmittelbar. Der Apfel, der berühmte Apfel, der vom Baum fällt, wird durch die Erde angezogen. Und Newton hat erkannt, dass das dieselben Kräfte sind. Die Kräfte, die die Planeten um die Sonne halten und die Kräfte, die die schweren Körper zur Erde fallen lässt. Nun hat man aber, nachdem man diesen Begriff des Feldes, also einer Beeinflussung der Umgebung durch Ladungen im Falle der elektromagnetischen Theorie erkannt hatte, begonnen damit sich zu überlegen, kann es nicht auch bei der Schwerkraft ähnlich sein, dass diese Wirkung nicht unmittelbar als Kraft zwischen zwei Körpern wirkt, sondern dass sie eine gewisse Zeit braucht, um sich auszubreiten. Also dass schwere Körper sich so ähnlich verhalten wie Ladungen, ihre Umgebung in irgendeiner Weise beeinflussen und andere Körper, wie zum Beispiel die Planeten, die um die Sonne kreisen, die bewegen sich dann in diesem veränderten Raum herum. Und so etwa darf man sich eine Feldtheorie der Schwerkraft vorstellen. Und nun ist Einstein der Erste, der 1915 eine solche vollständige Theorie der Schwerkraft aufgestellt hat. Also Sie sehen, in keinem meiner Sätze habe ich von allgemeiner Relativitätstheorie oder allgemeinem Relativitätsprinzip sprechen müssen. Das ist erstmal sozusagen das Grundkonzept. Es ist eine Feldtheorie. Aber nun unterscheidet die sich in einer ganz bestimmten Weise von der Feldtheorie des elektromagnetischen Feldes. Und ich weise Sie gleich zu Anfang auf diese Unterschiede hin, denn die sind wichtig, weil wir ein Phänomen heute besprechen wollen, das eigentlich auch zunächst mal ganz analog zu den bekannten elektromagnetischen Wellen aussieht, die Gravitationswellen. Also wenn es eine Feldtheorie ist, überrascht es uns zunächst einmal nicht, dass wenn es elektromagnetische Wellen gibt, es auch Gravitationswellen gibt. Aber nun verhält sich die Gravitationstheorie in mancher Hinsicht eben anders wie die elektromagnetische Theorie. Eines fällt Ihnen sicher sofort auf: Es gibt positive und negative Ladungen, aber im Falle der Schwerkraft gibt es nur sich gegenseitige Anziehungen. Es gibt nur eine Art von Ladung, es gibt nicht zwei Arten von Ladung. Das macht schon mal auch für die Wellen einen großen Unterschied aus. Denn die elektromagnetischen Wellen, die machen sich unter anderem dadurch bemerkbar, das kennen Sie, wenn Sie sich mal über das Prinzip einer Antenne, einer elektromagnetischen Antenne orientiert haben, da laufen Ladungen, positive und negative, hin und her. Da gibt es so etwas wie einen Dipol. Also Dipol heißt es deswegen, weil es zwei Pole sind, einen positiven und einen negativen. Sowas kann es bei den Gravitationswellen schon mal von vornherein nicht geben. Das ist ein Unterschied. Das ist kein so subtiler Unterschied, das fällt einem gleich ins Auge, wenn man mal verstanden hat, es gibt in dem Falle nur eine Ladung und nicht zwei Ladungen, wie im Falle der elektromagnetischen Theorie. Aber dann gibt es noch einen sehr viel subtileren Unterschied, und der hat dafür gesorgt, dass die Wellen zwar von Einstein 1916 vorhergesagt wurden, was das genau heißt, darüber werden wir uns noch verständigen, und dann erst 100 Jahre später, etwa 100 Jahre später, gemessen werden konnten. Die Theorie ist nämlich ganz schön vertrackt. Und sie ist deswegen vertrackt, weil, wenn wir uns jetzt nochmal genauer anschauen, was sind eigentlich die Ladungen, die in der Einsteinschen Schwerkrafttheorie wirken? Das sind die Massen. Aber eine Formel, wenn Sie auch sonst nicht mit Formeln umgehen, die kennen Sie bestimmt, das ist die Formel E gleich mc². Das ist vielleicht die berühmteste Formel der ganzen Physik. Energie ist gleich Masse mal einer Konstanten, die ist sehr groß, das ist die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Also mit anderen Worten, Energie und Masse haben sehr viel miteinander zu tun. Das heißt aber, nicht nur Massen können als Quellen von Gravitationsfeldern wirken, sondern jede Art von Energie. So, nun stecken Sie jetzt mal diese Quelle in diese Feldgleichung, die Ihnen sagt, wie eine Quelle, wie eine Masse den Raum verändert, rein, dann erzeugt die ein Gravitationsfeld. Aber das hat natürlich auch in irgendeiner Hinsicht hat es Energie. Und die Energie erzeugt wiederum ein Gravitationsfeld. Also das heißt, es geht nicht so ganz einsinnig, da ist die Quelle und da ist das Feld, sondern das Feld kann sich gewissermaßen auch selber erzeugen. Das ist das Wesen einer nichtlinearen Gleichung. Die Gravitationsgleichungen von Einstein sind nichtlineare Gleichungen, im Gegensatz zu den berühmten Maxwell'schen Gleichungen, die das elektromagnetische Feld bestimmen. Und das ist schon mal eine ziemlich vertrackte Subtilität, wenn Sie diese Gleichung lösen wollen. Und ich sage Ihnen das alles vorweg, das ist noch nicht Teil der eigentlichen Geschichte, sondern das ist sozusagen erstmal nur das Propedeutikum. Also Sie sehen zwei Dinge bisher. Das eine ist die Ähnlichkeit, sind beides Feldtheorien. In beiden Theorien spricht man von Wellen. Aber auf der anderen Seite ist die Gravitationstheorie von Einstein eine nichtlineare Theorie mit nur einer Art von Quellen. So. Und jetzt sage ich doch mal ein Wort in Richtung Relativität und Besonderheit, einer weiteren Besonderheit dieser Theorie. Das ist die Tatsache, dass diese Theorie, dieses Feld, beschreibt nicht nur den Raum, sondern auch die Zeit. Es beschreibt die Raumzeit, und wenn die Theorie sagt, dass sich der Raum um eine Masse, um eine solche Quelle herum verändert, dann sagt sie genauer gesagt, dieser Raum, die Raumzeit wird gekrümmt. Und Krümmung heißt in dem Falle, was sind die geradesten Linien in einer solchen Welt? Die geradesten Linien sind nicht mehr die Linien, die wir aus der euklidischen Geometrie kennen, die wir mit dem Lineal nachmessen können, sondern plötzlich sind es die gekrümmten Bahnen der freifallenden oder sich frei im Weltall bewegenden Körpern. Also das Gravitationsfeld hat etwas zu tun mit der Geometrie der Raumzeit. Deswegen sehen Sie schon auf meinem Eingangsbild, da gibt es so, man spricht so von Wellen in der Raumzeit. Das sind die Krümmungen, die eine solche sich bewegende Masse verursachen kann. Also die Krümmung spielt hier eine Rolle, und die Krümmung beschreibt man geometrisch, und die Kunst, diese zu beschreiben, besteht darin, Koordinatensysteme zu finden, in denen man die Positionen von Körpern zu fassen bekommt. Und jetzt sage ich Ihnen doch, warum die Theorie allgemeine Relativitätstheorie heißt, weil Einstein gesagt hat, ich kann jedes mögliche Koordinatensystem für die Beschreibung meiner Theorie verwenden, die sind alle vollkommen gleichberechtigt. Das ist die allgemeine Relativität. Das ist so ein bisschen so, wie wenn Sie sagen, ich kann die Erde in allen möglichen, mit allen möglichen Karten beschreiben, ob das eine Mercator-Projektion ist, ob das eine sphärische Projektion ist. Es ist immer die gleiche Erde, die ich darstelle. Und Einstein hat darin eine tiefe Bedeutung gesehen, andere haben das bestritten, aber technisch ist es auf jeden Fall eine Eigenschaft dieser Theorie, dass sie allgemein kovariant ist, das heißt in allen möglichen Koordinatensystemen beschrieben werden kann. Nur wenn man mal konkret rechnen will, muss man am Ende doch immer ein ganz konkretes Koordinatensystem benutzen. Und das hat viel mit den Schwierigkeiten zu tun, über die ich im Folgenden berichten werde. Das ist jetzt erstmal das Ende meines Propädeutikums und jetzt kommt ein zweiter Teil, nämlich die Entdeckung selber. Und Herr Kreuzer hat es Ihnen ja schon angedeutet, es hat er so in einem Nebensatz gesagt, man kann die Gravitationswellen hören. Ja, tatsächlich, man kann sie hören und wir haben auch schon von den beiden Detektoren in Amerika, in Hanford und in Livingston gehört und ich spiele Ihnen jetzt einmal vor das Geräusch zweier kollabierender schwarzer Löcher. Jetzt muss ich es noch ein bisschen lauter machen hier. Ich mache es einfach nochmal, damit Sie es mal hören. Das erste ist das Originalgeräusch und das zweite ist das in einem höheren Frequenzbereich, der für uns besser erkennbar ist, transponierte Geräusch. Das ist sozusagen das Signal, was man erfasst hat und die Kurve darunter gibt den Verlauf dieses Signals wieder. Hier zeige ich Ihnen das nochmal genauer. Und was Sie jetzt vielleicht gar nicht so deutlich erkennen können, ist, im unteren Bereich sind mehrere Kurven. Das eine ist das Signal vom einen Detektor, das andere ist das vom anderen Detektor. Das ist eine sogenannte Koinzidenzmessung, die man macht, um ausschließen zu können, dass es an einem Detektor so ein Zufallsereignis, eine Störung, ein Erdbeben, irgendwas, ein Laster, der vorbeifährt, gegeben hat. Deswegen macht man solche Koinzidenzmessungen an weit voneinander entfernten Detektoren. Aber darauf will ich Sie gar nicht hinweisen, ich will Sie auf etwas anderes hinweisen. Unter die rot gezeichnete Kurve, da liegt noch so eine etwas bläuliche Kurve darunter und das ist die theoretische Vorherberechnung. Also die können Sie kaum unterscheiden. Die Theorie hat die Struktur dieses Signals so präzise vorhergesagt, dass man hier in dieser Grafik kaum einen Unterschied kennt. Also mit anderen Worten, das ist nicht nur ein Triumph der Experimentalphysik, dieses gemessen zu haben, es ist auch ein Triumph der theoretischen Physik, dieses so genau vorhergesagt zu haben. Und bei einzelnen dieser Messungen kann man das eigentlich nur erkennen, wenn man schon weiß, wonach man suchen muss, weil man hat diese Kurven hat man alle vorher berechnen können, das sind sogenannte Templates, mit deren Hilfe man dann in den Signalen suchen konnte und damit feststellen konnte, was da passiert ist. Denn man konnte das berechnen, also weiß man auch, welche Parameter dort eingegangen sind und man weiß, es sind zwei schwarze Löcher ineinander kollabiert in einer Entfernung von etwa 1,3 Milliarden Lichtjahren oder man kann es auch so sagen, vor etwa 1,3 Milliarden Jahren. Eines dieser schwarzen Löcher hatte eine Masse von 29 Sonnenmassen, das andere eine Masse von 36 Sonnenmassen und das schwarze Loch, was dann entstanden ist, hatte eine Masse von 32 Sonnenmassen. 29 plus 36, jetzt habe ich mich verrechnet, von 62 Sonnenmassen. 29 plus 36 macht 62. Nein, da fehlt doch was. Und was da fehlt, sind genau drei Sonnenmassen. Drei Sonnenmassen sind allein in die Gravitationswellen Energie geflossen. Also herausgekommen ist aus zwei schwarzen Löchern ist ein schwarzes Loch entstanden und drei Sonnenmassen Energie sind abgestrahlt worden. In dem Augenblick, wo das passiert ist, hat dieses Doppelsystem mehr Energie ausgestrahlt, als der ganze Rest des Universums an elektromagnetischer Strahlung ausgestrahlt hat. Das ist das energiereichste Ereignis in dem Augenblick im Universum gewesen, was wir haben messen können. Und da das so schön ist, jetzt ist irgendwas passiert. Mein Computer wurde aufgrund eines Problems. Und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt ist tatsächlich mein Vortrag verschwunden. Nee, da ist er. Da ist er. Jetzt habe ich Sie erschreckt. Und mich auch. Das haben wir gesehen. Das haben wir auch schon gesehen. Und jetzt zeige ich Ihnen nochmal den Zusammenstoß der beiden schwarzen Löcher. Das ist jetzt auch eine Simulation. Und zwar aus der Sicht eines Beobachters, der da in der Nähe der beiden Löcher dieses beobachtet. Und was Sie da an Sternenfeld im Hintergrund sehen, das sind nicht etwa sich bewegende Sterne, sondern das sind die Sterne im Hintergrund, deren Licht verzerrt wird durch die beiden schwarzen Löcher. Das ist ein sogenannter Gravitationslinseneffekt. Das zeige ich Ihnen auch nochmal. Und das ist auch eine der Vorhersagen, wie Sie wissen, der allgemeinen Relativitätstheorie. Das können Sie sich jetzt, ich habe Ihnen ja die Relativitätstheorie erklärt, oder die allgemeine Relativitätstheorie, das können Sie sich jetzt selber ausrechnen. Also Energie hat Masse, auch schwere Masse. Masse unterliegt dem Schwerefeld, also sind Lichtstrahlen gekrümmt, weil sie ja energiereich sind und insofern auch der Schwerkraft unterworfen sind. Das hatte Einstein vorhergesagt und er hatte sich auch schon überlegt, dass man mit solchen massiven Objekten dann Linseneffekte erzeugen kann. So, und jetzt zeige ich Ihnen das Ganze nochmal als eine Simulation. Das ist nochmal ein anderer Blick. Übrigens, Sie können sich diese wunderbaren Simulationen, das sind jetzt alles nicht nur, das sind keine Hollywood-Filme, sondern das sind wirkliche Berechnungen. Diese Simulationen sind aufgrund sozusagen harter Daten und Berechnungen entstanden. Und oben sehen Sie die beiden schwarzen Löcher. Unten ist die Krümmung der Raumzeit dargestellt. Ich hatte Ihnen ja auch schon einleitend gesagt, das Feld macht sich in einer Krümmung der Raumzeit bemerkbar. Das ist hier natürlich zweidimensional dargestellt und Sie sehen, die tanzen da so umeinander herum, kommen sich immer näher. Ja, warum eigentlich? Weil sie Energie verlieren, die wird abgestrahlt in der Form von Gravitationsstrahlung. Jetzt kommen sie sich ganz nahe, da wird der Film in Zeitlupe gezeigt. Und da sind sie sozusagen kurz vor der Vereinigung. Die Krümmung ist ungeheuer hoch. Jetzt ist es kurz eingefroren. Und jetzt ist es ein schwarzes Loch. Und da unten sehen Sie übrigens die Ausstrahlung, die Intensität der Ausstrahlung, der Gravitationsstrahlung. Und in dem Moment, kurz vor dem sogenannten Ringdown, wird sie dann am größten. Und da werden diese drei Sonnenmassen abgestrahlt. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze auf der Erde ankommt. Gott sei Dank sehr weit entfernt. Also wir bräuchten nicht solche Präzisionsmessungen, wie wir sie gerade gehört hätten, wenn der Effekt so stark wäre, wie er hier gezeigt wird. Ja, das ist sozusagen die Wackelpudding-Erde. Und Sie sehen aber schon etwas anderes dabei, das hatte ich Ihnen auch schon einleitend kurz erläutert. Es ist keine Dipolstrahlung, die gibt es bei der Gravitationsstrahlung nicht. Es geht nicht so hin und her, sondern es geht so ungefähr. Ja? Ja. Das geht also immer um zwei Achsen herum. Ach so, etwas wollte ich Ihnen auch noch sehen. Sie haben diese Geräusche gehört. Ich habe von meinen Physikerkollegen gehört, dieses Chirpen der schwarzen Löcher. Die können das so genau, dass sie sozusagen, sie sagen, ein schwarzes Loch von 10 Sonnenmassen trifft ein schwarzes Loch von 20 Sonnenmassen. Was für ein Sound macht das? Und dann machen sie so, und dann können sie diesen Sound nachmachen. Ja? Sie sehen darin auch ein Stück der Begeisterung, die man hat. Sie müssen sich das mal vorstellen. Ich hatte Ihnen ja eingangs den Vergleich zwischen der elektromagnetischen Strahlung und der Gravitationsstrahlung ein bisschen erläutert. Maxwell hatte Mitte des 19. Jahrhunderts diese Gleichungen für das elektromagnetische Feld aufgestellt. Und schon kurze Zeit später hat dann Heinrich Hertz tatsächlich im Labor in Bonn die elektromagnetische Strahlung messen können. Das hat nicht lange gedauert. Das hier hat 100 Jahre gedauert, bis Einsteins Vorhersage wirklich eingetroffen ist. Also es ist so ein Moment, wie wir den im 19. Jahrhundert hatten, als Hertz die elektromagnetische Strahlung entdeckt hat. Nur wird man nicht erwarten können, dass das auf unseren Alltag ähnlich einflussreich sein wird wie die elektromagnetische Strahlung. Aber für die Erkenntnis des Universums, wir haben es schon gehört, hat sich ein neues Fenster eröffnet und ich werde am Schluss auch nochmal darauf zurückkehren. So, jetzt kommen wir endlich mal zur Geschichte. Aber zunächst nochmal ein bisschen zur Vorgeschichte. Auch das hatte ich Ihnen kurz gesagt, in dem Augenblick, wo man nicht mehr einfach glaubt, die Gravitation, die Schwerkraft ist eine Kraft, die zwischen zwei Körpern instantan wirkt, sondern da braucht es eine gewisse Zeitverzögerung, ob da ein Medium dazwischen ist, wie bei den Schallwellen die Luft, ob da Teilchen hin und her geschickt werden, egal wie es funktioniert, dann muss die Energie irgendwo zwischendurch bleiben. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es so ein Phänomen gibt. Und Sie sehen, schon im 18. Jahrhundert haben sich Leute überlegt, dass wenn es Körper gibt, die wie die Planeten um die Sonne kreisen, dass es da eine Abstrahlung geben könnte, dass es da irgendwie so ein Ringdown, wie ich es genannt habe, so ein Reinspiralen geben könnte. In dem Augenblick, als die elektromagnetische Feldtheorie aufgestellt wurde und es klar war, eigentlich müsste die ganze Physik mit diesem Begriff des Feldes formuliert werden. Und erst recht, nachdem Einstein klar gemacht hat, es kann sich nicht schneller als das Licht ausbreiten, wurde klar, dass auch die Gravitation sich nicht schneller als das Licht ausbreiten darf und dass es deswegen ernsthaft zu betrachten ist, ob es sowas wie Gravitationswellen geben müsste. Einstein selbst hat lange an der allgemeinen Relativitätstheorie gearbeitet, von 1907 bis 1915, aber schon als er erst eine vorläufige Theorie 1913 hatte, hat er 1913 schon den Gedanken geäußert, es müsste doch Gravitationswellen geben, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Und noch vorher hatte ein Kollege, der ein Experte für elektromagnetische Feldtheorie war, Max Abraham, gesagt, aha, aber es gibt einen Unterschied und der Unterschied ist, es gibt keine Dipolstrahlung, es gibt keine Monopolstrahlung, die gibt es sowieso nicht bei diesen Kräften, sondern es gibt bestenfalls ein Quadrupolmoment, sagt man wegen der beiden Achsen, und das heißt, es muss unglaublich schwach sein. Und der Streit, ob es sie nun gibt oder nicht, der hat lange gedauert, aber man war sich sehr früh einig, dass wenn es sie gibt, müssen sie sehr, sehr schwach sein und hat deswegen auch lange nicht wirklich ernsthaft nach diesen Gravitationswellen gesucht. So, aber jetzt werden Sie überrascht sein zu hören, dass der Erste, der sich wirklich mit dem Phänomen der Gravitationswellen beschäftigt hat, nachdem Einstein 1915 seine allgemeine Relativitätstheorie aufgestellt hat, war nicht Einstein selber, sondern der Astrophysiker Karl Schwarzschild. Der hatte in der Tat eine Riesenbedeutung für die ganze Geschichte der Gravitationsforschung, der allgemeinen Relativitätstheorie. Er ist übrigens auch der Erste, der eine exakte Lösung von Einsteins Gleichungen gefunden hat. Das ist genau die Lösung, die heute nach heutiger Ansicht schwarze Löcher beschreibt. Aber davon hatte Schwarzschild noch keine Vorstellung und Einstein schon gar nicht. Aber Schwarzschild hat sich sofort hingesetzt und diese Rechnung gemacht. Und dann hat Einstein 1916 seine erste Arbeit über die Vorhersage von Gravitationswellen aufgestellt. Sie sehen, wie die Arbeit heißt, näherungsweise Integration der Feldgleichung der Gravitation. Und das muss man sich klar machen. Ich sagte Ihnen ja, die Gleichungen sind sehr schwierig, sind sehr komplex, sind nicht linear und deswegen hat man sich erstmal mit Annäherung in der Lösung bemüht. Einstein selber hat auch zunächst mal nur Näherungslösungen gefunden und auch die Gravitationswellen, die er in dieser Arbeit beschreibt, sind zunächst mal aufgrund solcher Näherungslösungen beschrieben. Nun ist es eine Sache, für eine Theorie wie die Maxwell'sche Theorie eine Näherungslösung zu finden, eine andere Sache für eine nichtlineare Theorie wie die allgemeine Relativitätstheorie solche Lösungen zu finden. Und deswegen war man, selbst wenn es diese näherungsweisen Wellen da gab, längst noch nicht sicher, ob sie auch in der vollen Theorie wirklich existieren würden. Also, und das ist eigentlich eine meiner Botschaften heute Abend. Natürlich klingt es griffig, wenn man sagt, von der Vorhersage bis zur Messung hat es genau 100 Jahre gedauert. Aber wir zählen schon langsam ein bisschen rückwärts hier. Ne? Also 99 Jahre sind es schon mal mindestens. Und ich werde Ihnen im Laufe des Vortrags diese Uhr zurückdrehen auf 50 Jahre, so ungefähr. Also bis man wirklich sicher sein konnte, theoretisch, ob es sie gibt, hat es ein halbes Jahrhundert gedauert. So schwierig sind die Gleichungen. So, und jetzt könnte man denken, wenn der Einstein damals schon dieses berühmte Interferometer gehabt hat, mit dem, das ist einer der beiden Detektoren, von denen ich gesprochen habe, mit denen die Gravitationswellen, jetzt macht er wieder Unsinn hier. Das ist aber böse. Mein Rechner ist abgestürzt, das ist mir auch noch nie passiert. Das tut mir leid, jetzt haben wir nochmal eine kleine Unterbrechung, keine Ahnung, das ist mir noch nie passiert. Aber er kommt wieder, ich bin da zuversichtlich. Aber ich kann Ihnen schon mal weitererzählen, weil ich weiß ja, wie es weitergeht. Also das war einer der beiden Detektoren, mit denen sie gefunden worden sind. Und was ich Ihnen eigentlich gerade erläutern wollte, ist, jetzt stellen wir uns mal vor, Einstein hätte damals schon 1916, ich schicke mal keinen Bericht, einverstanden? Ups, das war der falsche. Das tut mir wirklich leid. Der neigt dazu zu verschwinden hier. Da ist er, der rutscht immer weiter runter. Warum er das tut, keine Ahnung. So, da ist er. Ja, einer der beiden Detektoren. Und wenn er dann noch was anderes gehabt hätte, nämlich Supercomputer, wie man sie braucht, um diese Simulationen zu machen, wenn er beides gehabt hätte, die Detektoren und die Supercomputer, hätte er dann die Gravitationswellen, hätte man auf dieser Grundlage von Einsteins Vorhersage die Gravitationswellen messen können? Und die Antwort ist nein, hätte man nicht, weil die theoretischen Vorhersagen so ungewiss waren, dass, was man immer dort gemessen hätte, man hätte nicht sicher sein können, dass es ein echtes physikalisches Phänomen ist. Das ist das, was ich Ihnen versuche nahezubringen. So. Und deswegen müssen wir diese Geschichte noch etwas genauer untersuchen. Ich sagte Ihnen ja schon, Karl Schwarzschild ist ein Pionier der Astrophysik gewesen oder er ist einer der ersten gewesen, die versucht haben, diese Gravitationswellenphänomene aufgrund von Einsteins Theorie zu berechnen. Und er ist zu dem Ergebnis gekommen, es gibt keine Gravitationswellen. Und ich will Ihnen hier nicht im Detail erläutern, weil es technisch etwas schwierig ist, warum er zu diesem Ergebnis gekommen ist. Aber ich habe Sie auch schon darauf vorbereitet, indem ich gesagt habe, warum die allgemeine Relativitätstheorie allgemeine Relativitätstheorie heißt, ist, weil sie in allen Koordinatensystemen beschreibbar ist, in allen Karten, um meine Erdkundemetapher zu verwenden. Und Schwarzschild hat zunächst mal eine falsche Karte verwendet, in der man den Eindruck haben konnte, es gibt solche Wellen nicht. Und Einstein hat es nachgerechnet, ich lese Ihnen hier vor aus einem Brief von Einstein an Schwarzschild, 19. Februar 1916, Schwarzschild war damals noch an der Front, das war die Zeit des Ersten Weltkrieges. Er ist dann auch schließlich an den Folgen einer Erkrankung gestorben, die er sich im Feld zugezogen hat, also eine dramatische Geschichte. Einstein schreibt ihm, ich habe Ihre Rechnung bestätigt gefunden und so weiter und so weiter und sagt er, es gibt also keine Gravitationswellen, welche Lichtwellen analog wären. Es hängt dies übrigens wohl auch mit der Einseitigkeit des Vorzeichens des Skalars T zusammen, Nicht-Existenz des Dipols. Was der Skalar T ist, muss Sie jetzt nicht interessieren, aber es gibt keine Dipole und Einstein meint, deswegen hat Schwarzschild wahrscheinlich recht und es gibt überhaupt keine Gravitationswellen. Und wir haben, das ist so ein kleiner Einblick in die Arbeit eines Wissenschaftshistorikers, leider ist der Brief von Schwarzschild, in dem er Einstein diese Rechnung präsentiert, an Einstein verloren gegangen. Aber Schwarzschild hat es nicht nur Einstein geschrieben, sondern auch an Sommerfeld. Und deswegen können wir ungefähr rekonstruieren, was die alle miteinander ausgetauscht haben. Schwarzschild schreibt an Sommerfeld, ich wühle weiter in Einsteins Feldgleichen. Heute bin ich ganz verblüfft. Also keine Wellenbewegung, sondern unendliche Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Das muss wirklich für die Leute damals sehr verblüffend gewesen sein. Ich sagte Ihnen ja, das ganze Motiv der Sache war ja, die Ausbreitung der Gravitation mit maximal Lichtgeschwindigkeit zu zeigen. So, und da auch schon damals formte sich ein kleines Netzwerk von Kollegen, die sich mit der Frage beschäftigt haben. Es waren zunächst mal nur sehr, sehr wenige. Ein holländischer Kollege, Willem de Sitter, das war ein viel erfahrenerer Kenner der zeitgenössischen Astronomie als Einstein. Er hat auch eine große Rolle dabei gespielt, die allgemeine Relativitätstheorie auf den Kosmos anzuwenden. Und er schaltete sich in den Briefwechsel hier ein und hat gezeigt, dass es ein Koordinatensystem geben kann, in dem man sehr wohl zeigen kann, dass es solche Gravitationswellen gibt. Und das hat dann schließlich dazu geführt, dass Einstein 1916 seine Arbeit schreiben konnte. Also dieser Arbeit, der ersten Arbeit über Gravitationswellen von Einstein, ging zunächst mal eine Rechnung von Schwarzschild voraus, die schien zu zeigen, dass es Gravitationswellen nicht gibt. Dann hat Einstein das zunächst mal geglaubt, dann hat sich de Sitter eingeschaltet und dann hat Einstein schließlich seine erste Arbeit geschrieben, nachdem er von de Sitter gelernt hat, wie man die Näherungsgleichungen richtig macht. Und dann hat er zunächst mal drei Arten von Gravitationswellen gefunden, allerdings von denen zweien keine Energie transportierten. Und diese beiden konnte er dann wieder ausschließen, indem er eine andere Karte einführte, ein anderes Koordinatensystem. Sie sehen, dieses mit den Koordinatensystemen ist wirklich eine vertrackte Geschichte in der allgemeinen Relativitätstheorie. Und er hat dann eine zusätzliche Bedingung an diese Koordinaten gestellt und konnte deswegen die Art der Gravitationswellen auf eine einzige Art einschränken, die er dann für physikalisch real hielt. Und dann mischt sich noch jemand ein, der finnische Physiker Nordström. Der beschäftigte sich auch mit der Relativitätstheorie in dieser Zeit und hat sich insbesondere mit der Rolle der Energie in der allgemeinen Relativitätstheorie beschäftigt. Und die ist auch vertrackt, weil man sich immer ein Koordinatensystem vorstellen kann. Stellen Sie sich vor, Sie fallen frei in einem Gravitationsfeld, dann spüren Sie es gar nicht. Also hat es lokal für Sie auch keine Energie. Und deswegen ist es schwierig, die Energie des Gravitationsfeldes zu beschreiben. Und Nordström konnte zeigen, dass Einstein hier tatsächlich einen Fehler gemacht hatte und hat dann Einsteins Formel für die Ausstrahlung von Gravitationswellen noch einmal wesentlich korrigiert. Und das hat dann da schließlich dazu geführt, dass Einstein 1918, Sie sehen, wir haben den Zähler jetzt schon um 2 Jahre wieder nach vorne gestellt, es sind keine 100 Jahre, sondern es sind 98 bestenfalls, eine zweite Arbeit über Gravitationswellen veröffentlicht, in denen er die korrekte sogenannte Quadrupolformel aufgestellt hat. Korrekt, naja, bis auf einen Faktor 2. Dann kam noch ein anderer Kollege und hat dann wieder einen Faktor 2 an seiner Formel korrigiert. Also schon allein das zeigt, und das sind nur die Anfänge, da kommt noch einiges auf Sie zu, dass das eine höchst vertrackte Geschichte ist. Also sozusagen, das ist aber sozusagen der beste Punkt, den wir mit Einstein zunächst mal erreichen. 1918 hat er mehr oder weniger die richtige Quadrupolformel, die übrigens wirklich eine fundamentale Bedeutung hat für die Ausstrahlung von Gravitationswellen. Also Sie sehen, wann wurden Gravitationswellen vorhergesagt, das ist nicht ganz einfach zu sagen. Einstein konnte sich jedenfalls nicht sicher sein am Anfang, schon wegen des Näherungscharakters seiner Rechnung. Ein halbes Jahrhundert hat es gedauert. So, und jetzt kommt die interessante Frage, warum hat es denn ein halbes Jahrhundert gedauert? Das könnte man sagen, es ist eine Komödie von Irrtümern. Der eine hat den anderen korrigiert, hier ein Faktor 2, da die falsche Formel. Aber die Sache ist im Grunde sehr viel fundamentaler. Und ich bin ja nicht einer der Physiker, die sich mit Gravitationswellen beschäftigen. Mein Beruf ist ja die Wissenschaftsgeschichte. Und was ich Ihnen heute Abend eigentlich aus der Perspektive nahebringen möchte, ist, was sagt uns diese langwierige Geschichte eigentlich über die Struktur wissenschaftlicher Entdeckungen aus. Und ich will es mal versuchen, in einfache Worte zu fassen. Es ist nicht richtig, so wie das inzwischen Gemeingut geworden ist, wie Thomas Kuhn gesagt hat, da kommt ein Genie, da macht einen Paradigmenwechsel und dann entstehen völlig neue Konzepte und die werden dann ausgearbeitet. Diese Ausarbeitungsphase ist dann die Normalwissenschaft, da kommen dann sozusagen die Nicht-Genies, sag ich mal, und arbeiten die Puzzles, so wie er es genannt hat, aus. Nein, es ist eher anders. Es hat eigentlich 1915 in dem Sinne gar keinen Paradigmenwechsel gegeben. Paradigma heißt ja Beispiel und das Beispiel der Newton'sche Theorie, das ist sozusagen das zentrale Anwendungsbeispiel, ist eigentlich das Sonnensystem gewesen. Und als Einstein 1915 seine allgemeine Relativitätstheorie aufgestellt hat, hat er ein paar kleine Korrekturen an Newtons Erklärung des Sonnensystems. Da gab es ein paar Verschiebungen der Bahn, die Bahn des Merkurs, die drehte sich so ein bisschen, ein ganz kleiner Effekt. Den hat er erklären können, natürlich ein wunderbarer Triumph, aber es war zunächst mal keine Theorie des Kosmos und von fantastischen Phänomenen wie schwarzen Löchern oder Ähnlichem war in dieser Theorie zunächst mal gar nicht die Rede. Es war kein Paradigmenwechsel. Der wirkliche Paradigmenwechsel, der kam erst 50 Jahre später. Die konzeptionellen Konsequenzen dieser Theorie wurden 50 Jahre lang von vielen Wissenschaftlern ausgearbeitet und erst eigentlich nach dem Krieg, so in den 50er, 60er Jahren, wurde wirklich klar, was für revolutionäre Konsequenzen diese allgemeine Relativitätstheorie hat. Big Bang, Black Holes, alle diese Begriffe, die stammen eigentlich erst aus dieser Zeit. So, das habe ich Ihnen alles schon erläutert. Und diese Zeit nennt man die Renaissance der Relativitätstheorie. Darauf werde ich noch mehrfach zurückkehren. So, Einstein hat sich dann nicht mehr sehr intensiv mit den Gravitationswellen beschäftigt, aber sein letztes Wort war das 1918 noch nicht. Er hat sich dann mit einem Mitarbeiter, Nathan Rosen, 1936, 37 nochmal mit der Frage beschäftigt, weil ihm das schon klar war, dass eine Voraussage allein aufgrund von Näherungsrechnungen nicht verlässlich ist. Und er hat dann eine Arbeit eingereicht, in der er versucht hat zu zeigen, aufgrund einer exakten Behandlung der allgemeinen Relativitätstheorie, dass es keine Gravitationswellen geben kann. Also in dieser Arbeit von 1937 behauptet Einstein, dass es keine Gravitationswellen geben kann. Nun hat diese Arbeit eine interessante Geschichte. Ich habe Ihnen erzählt, es ist ein bisschen ein Wissenschaftskrimi hier, denn Diese Arbeit, Einstein war inzwischen, musste emigrieren, war am Institute for Advanced Study. Also Sie sehen, diese Veröffentlichung ist auch auf Englisch, nicht mehr auf Deutsch. Und das ist die erste und die letzte Arbeit gewesen, die Einstein an die berühmte physikalische Zeitschrift Physical Review eingereicht hat. Dort wurde sie, wie das heute allgemein üblich ist, dem Verfahren des Peer-Reviewings unterworfen, also der Kontrolle durch Kollegen, die dann nochmal gucken, ob da kein Fehler drin ist. So, und das hat sich dann herausgestellt, das war natürlich damals alles anonym, Howard Robertson, das ist auch ein wichtiger Kosmologe gewesen, der die allgemeine Relativitätstheorie auf die Kosmologie angewandt hat, also schon ein Experte, hat sich diese Arbeit genauer angeguckt und hat gesagt, Moment mal, hier ist der Referee-Report. Ja, but this is all besides the present point. We have exhibited here a wave field, which is approximately represented at mean distances by plane gravitational waves. Also es gibt tatsächlich ebene Gravitationswellen und die benehmen sich überhaupt nicht in der paradoxen Art und Weise, wie die Autoren behaupten. Einstein und Rosen hatten behaupten, die kann es nicht geben, weil die völlig paradox sind. Die Gravitationswellen. Und Robertson sagt, nein, es ist ein Fehler. Und hat dann tatsächlich den Mut gehabt, Einstein war damals natürlich ein Weltgenie und der zentrale Vertreter, der hat die einfach abgelehnt. Jetzt schauen Sie sich mal an, wie Einstein darauf geantwortet hat, auf Deutsch. Ja? Also das ist ein Brief an den Herausgeber der Physical Review. Sehr geehrter Herr, wir, Herr Rosen und ich, hatten Ihnen unser Manuskript zur Publikation gesandt und Sie nicht autorisiert, dasselbe Fachleuten zu zeigen, bevor es gedruckt ist. Auf die übrigens irrtümlichen Ausführungen Ihres anonymen Gewährsmannes einzugehen, sehe ich keine Veranlassung. Aufgrund des Vorkommnisses ziehe ich es vor, die Arbeit anderweitig zu publizieren. Und das hat Einstein auch getan. Er hat sie dann in der Zeitschrift des Franklin Institutes in Philadelphia. Er hat sie dann in der Zeitschrift des Franklin Instituts veröffentlicht. Allerdings, nachdem er inzwischen gelernt hatte, sozusagen auf dem kleinen Dienstweg über den Flurfunk, nicht wer der Referee war, der Begutachter war, sondern was die Argumente waren. Das ist noch eine Geschichte für sich. Über seine Assistenten hat er sich dann schließlich belehren lassen, dass seine Schlüsse nicht triftig sind. Und er hat dann die gleiche Arbeit, die übrigens in der Geschichte der allgemeinen Relativitätstheorie schon ein sehr, sehr wichtiges Resultat darstellt. Letztlich ist sie die Grundlage dessen, was Sie zum Teil heute aus Science-Fiction-Filmen kennen, der sogenannten Wurmlöcher, denn das ist eigentlich die Lösung, die Einstein und Rosen damals ausgearbeitet haben, also wirklich eine wichtige Erkenntnis. Und dann sagt er noch, ja, also ob es nun diese Gravitationswellen gibt oder nicht, das kann man jetzt nicht so genau sagen, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Und das ist so ungefähr das letzte Wort, was Einstein zu diesem Thema gesagt hat. Einstein. Nathan Rosen hat in einem Beitrag zu einer berühmten Konferenz, über die ich Ihnen noch etwas erzählen werde, eine Konferenz, die 1955 in Bern stattgefunden hat. 1955, das waren 50 Jahre spezielle Relativitätstheorie, die wollte man in Bern feiern und hat im Grunde zum ersten Mal alle Leute zusammengebracht, die sich mit Relativitätstheorie beschäftigt haben. Darunter auch Einsteins Mitarbeiter Rosen. Im gleichen Jahr ist Einstein gestorben. Also diese Konferenz wurde auch eine Gedächtnisveranstaltung für Einsteins Tod. Und es war so ein bisschen, da saßen die Relativisten zusammen, der große Meister war verstorben und jetzt hatte man die Verantwortung auf den eigenen Schultern. Jetzt hat man sozusagen geerbt, dieses intellektuelle Erbe. Nathan Rosen spricht sich hier ganz klar gegen die Existenz von Gravitationswellen aus. Und das bitte ich Sie jetzt nochmal festzuhalten. Wir sind im Jahre 1955. Es ist immer noch nicht klar, selbst unter Einsteins engsten Mitarbeitern, ob Gravitationswellen wirklich existieren. Und das ist typisch, deswegen zeige ich es. Nicht nur für jemanden, der sehr nahe bei Einstein war, sondern in der Community war das hoch umstritten. Aber das Jahr 1955 war, wie ich Ihnen schon angedeutet habe, ein Wendepunkt. Das war nämlich so etwa der Zeitpunkt, an dem diese Renaissance der allgemeinen Relativitätstheorie anfing. Bei dieser Konferenz in Bern haben die Leute, die sonst völlig verstreut arbeiteten, zum Teil im Bereich der Mathematik, zum Teil im Bereich der theoretischen Physik, einige in der Kosmologie und Astronomie, zum ersten Mal wirklich begriffen, dass sie über ein einheitliches, zusammenhängendes Thema arbeiteten und haben verstanden, dass sie an einer gemeinsamen Forschungsagenda arbeiten. Und das hat wirklich dann auch dazu geführt, dass sich die Relativisten als wissenschaftliche Community organisiert haben und sich sozusagen gemeinsam auf die Aufgabe konzentriert haben, die Konsequenzen dieser Theorie erstmal auszuloten. Bis dahin hat man sehr, sehr lange eigentlich das als eine Möglichkeit einer Gravitationstheorie angesehen, aber immer wieder erprobt, ob man daran nicht was verändern kann. Einstein selbst hat nach einer vereinheitlichen Feldtheorie zwischen Elektromagnetismus und Schwerkraft gesucht. Andere haben versucht, die Theorie zu quantisieren. Also selbst 1955 war die allgemeine Relativitätstheorie nicht einfach sozusagen ein Stück Lehrbuchphysik, das man als gegeben hinnahm, sondern das war ein plausibler Vorschlag. Das war der Zustand. Und der änderte sich jetzt erst in den kommenden Jahren. Denn jetzt gab es weltweit eine ganze Reihe von Forschungszentren, die sich mit der allgemeinen Relativitätstheorie beschäftigen. Und die 50er Jahre waren für die Physik eine sehr produktive Zeit. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass die Physik im Zweiten Weltkrieg eine große Rolle gespielt hat und dass das die Zeit des Kalten Krieges war, in der im Osten und im Westen die Physiker ein hohes Ansehen hatten und gut finanziert wurden. Und es war auch eine Zeit von Reformen innerhalb der Universitäten, zum Beispiel geht auf diese Zeit zurück die Erfindung des Postdocs-Systems. Das ist heute normal in der Wissenschaft, dass ein junger Wissenschaftler nach seiner Promotion an mehreren Universitäten tätig ist, mehrere Schulen, mehrere Perspektiven innerhalb seines Gebietes kennenlernt, aber damals war das völlig neu. Und Konferenzen wie die Bern-Konferenz und andere Konferenzen trugen ein Übriges dazu bei, dass man jetzt sozusagen das ganze Feld ausgeleuchtet hat aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und ich will Ihnen dafür ganz kurz drei Beispiele geben, drei Beispiele dafür, wie sich durch dieses neue Zusammenwirken die Perspektive auf die allgemeine Relativitätstheorie verändert hat, mit Wirkungen, die fundamental waren für das Verständnis von Gravitationswellen. Und am Ende will ich dann nochmal auf dieses Community-Building kurz zurückkommen. Aber jetzt zunächst mal zu meinen drei Beispielen. Also die theoretische Realität, die Tatsache, dass diese Wellen physikalisch plausible Objekte sind und dass sie beobachtbar sein können, das hat man in diesen Jahren, in den 50er Jahren herausgearbeitet. Eine große Rolle spielte dabei auch das Anfangswertproblem und die Möglichkeit, die Gravitationstheorie zu simulieren, numerisch zu simulieren. Das war auch die Zeit, in der man zum ersten Mal Computer zur Simulation in großem Umfang einsetzte. Das waren natürlich riesige Kisten noch, das waren zum Teil exklusiv, konnte man das machen über Kontakte zum Militär. Und einer der führenden Leute war John Archibald Wheeler. Er war in Amerika einer der Väter der Wasserstoffbombe und er hat sich dann nach dem Krieg, wollte er mal richtige Physik wieder machen und hat sich dann der Relativitätstheorie zugewandt und wurde in Amerika einer der führenden Relativitätstheoretiker. Auf ihn geht übrigens auch die Bezeichnung schwarzes Loch, Black Hole, zurück. Und seine Schüler haben sich damit beschäftigt, wie man die Relativitätstheorie so formuliert, dass man irgendwo mal so einen Anfangswert vorgeben kann und sie dann numerisch weiterentwickeln kann. Und das dritte Problem ist neue Typen von Quellen. Man hatte bis damals, und das ist eine Geschichte, über die man einen eigenen Vortrag halten könnte, man hatte zwar die Schwarzschild-Lösung, ständig ist man auf diese Singularitäten, auf diese Stellen, wo irgendwelche Größen unendlich werden, gestoßen, aber man hatte keine Ahnung, was das physikalisch überhaupt bedeutete. Man sah das einfach nur als Schwächen der Theorie an. Und eigentlich hat sich in dieser Zeit erst herausgestellt, dass schwarze Löcher keine Ausnahmeerscheinung sind, sondern eine typische Eigenschaft dieser Theorie. Und damit hat man natürlich erstmal angefangen, überhaupt die Quellen, von denen wir heute wissen, dass sie Gravitationswellen ausstrahlen, wenn sie zusammenstoßen, wie wir es am Anfang gesehen haben, damit hat man überhaupt erstmal verstanden, was das für Objekte sind. Auch das geht auf die Zeit der 50er Jahre zurück. Also das sind meine drei Beispiele. Es gibt viele andere, aber ich habe keine Zeit, jetzt darauf einzugehen und will Ihnen nur einfach diese kurz erläutern. Das ist Felix Pirani, ein kürzlich verstorbener Physiker. Der war damals gerade Postdoc. Und seine Bedeutung bestand unter anderem darin, dass er in verschiedenen Schulen unterwegs war und vieles gelernt hat, vieles zusammengebracht hat. Und er war derjenige, der wesentlich dazu beigetragen hat, die physikalische Realität von Gravitationswellen zu begreifen. Und er tat dies dadurch, dass er die Messbarkeit des Gravitationsfeldes selber zum Thema machte. Hier schreibt er einen Brief an Alfred Schild und in dem Brief schreibt er, Bondi, ein anderer bedeutender Physiker dieser Zeit, and I have been working on gravitational waves. Wir haben über Gravitationswellen gearbeitet, aber wir haben noch keinen Fortschritt gemacht. Und dann beschreibt er ungefähr, wie er das sich vorstellt und trägt dann bei einer Konferenz darüber vor, wie er sich das vorstellt, nämlich indem man Teilchen frei laufen lässt in einem Gravitationsfeld und dann beobachtet, wie sich ihre Trajektorien, wie sich ihre Bahnen voneinander entfernen. Und er hat das sozusagen zum Maßstab für die Krümmung genannt. Ich hatte Ihnen ja am Anfang gesagt, die Krümmung wirkt sich aus darin, ob sozusagen die Bahnen freilaufender Teilchen gekrümmt sind oder weniger. Und Pirani hat das ausgearbeitet zu einem Konzept, wie man das Feld wirklich messen kann. Und das wurde dann sehr schnell aufgegriffen auf einer der bedeutendsten Konferenzen dieser Zeit, der sogenannten Chapel Hill-Konferenz 1957. Da haben alle großen Physiker der Zeit daran teilgenommen. Also Richard Feynman zum Beispiel greift den Vorschlag auf. Und hier sehen Sie schon sozusagen die typische Quadrupolbewegung, nicht die beiden, die nach außen gehen, der andere, schon, Sie erinnern sich an meine Bewegung. Ja. So misst man dann die Wirkung von Gravitationswellen auf feste Körper. Und hier kann man wirklich nachvollziehen, für uns Historiker ist das natürlich außerordentlich spannend, die Korrespondenz haben Sie gesehen, die Konferenzberichte, wie diese Leute anfangen, sich über solche Konzepte auszutauschen und dann wirklich auf die Idee kommen, ja, diese Wellen, das ist nicht nur ein Scheineffekt, die gibt es wirklich. Also so viel zu Pirani. Dann hatte ich Ihnen ja schon gesagt, das nächste Problem war, Sie erinnern sich anfangs an diese Templates, das ich Ihnen gezeigt habe. Sie haben das Signal, darunter liegt die Kurve. Die Leute haben das genau ausgerechnet, ein schwarzes Loch von 29 Sonnenmassen, eins von 36, wenn die zusammenstoßen. Was gibt das für eine Kurve? Aber das kann man nur mit einem Supercomputer machen. Aber man muss den Supercomputer erstmal programmieren. Und der hat natürlich die gleichen Schwierigkeiten, die die Physiker auch hatten, das richtige Koordinatensystem zu finden und Schritt für Schritt das weiterzuentwickeln. Und drei Physiker haben das in dieser Zeit weiterentwickelt. Wir haben dieses Konzept entwickelt. Nicht? Da haben sie sozusagen eine Fläche im Raum, die entwickelt sich dann im nächsten Zeitelement weiter, krümmt sich etwas anders und das kann man jetzt sozusagen iterativ Schritt für Schritt lösen. Sie geben eine Bedingung vor und dann lassen sie die Zeit ein Stück laufen und dann entsteht sozusagen eine neue Bedingung und dann geht es immer so weiter, Schritt für Schritt. Und das sind die drei Physiker, nein, das sind nicht die drei. Die drei heißen Arnowitz, Deser und Misner. Ich zeige Ihnen in meinem nächsten Bild. Das sind die drei, die das entwickelt haben. Was ich in dem vorgehenden Graph zeigen wollte, ist, wie sie dazu gekommen sind. Die sind nämlich dazu gekommen, weil sie was ganz anderes lösen wollten. Sie wollten die Gravitationstheorie verändern. Sie wollten sie quantisieren. Also sie hatten gar nicht dieses Problem der Gravitationswellen im Kopf, sondern sie haben eher mehr oder weniger durch Zufall gefunden, dass das ein idealer Formalismus war, um Gravitationswellen auf den Computer zu bringen, aber zunächst mal haben sie versucht, was ganz anderes zu lösen. Und das ist genau dieser Wendepunkt der Renaissance. Erst hat man versucht, Einsteins Theorie zu modifizieren, in alle möglichen Richtungen, zu quantisieren, mit anderen Theorien zu vereinigen, leicht zu verändern. Am Ende hat sich diese Theorie als erstaunlich stabil erwiesen. Jedes Resultat, mit dem man eigentlich versucht hat, die Theorie zu verändern, hat sich als einen Beitrag für die Theorie selber erwiesen. Also hier auch dafür nochmal ein Beispiel, der Wheeler, das war so ein bisschen ein sehr fantasievoller Mensch, der hat sich mit diesen Wurmlöchern beschäftigt, merkwürdige Verbindungen in der Raumzeit und er wollte sie so konstruieren, dass man mit diesen topologischen, geometrischen Eigenschaften Teilchen simulieren konnte. Er wollte einfach sozusagen mit solchen Krümmungen der Raumzeit das Verhalten von Atomen simulieren. Eigentlich eine verrückte Idee, hat auch nicht geklappt, aber das hat ihn veranlasst, nach Möglichkeiten der Simulation der Relativitätstheorie auf dem Computer zu suchen. Und das war die Triebkraft hinter diesen ganzen Entwicklungen. Also auch das typisch für die Physik und für die Wissenschaft insgesamt. Man findet oft nicht das, was man sucht, man findet was anderes, was man auch gebrauchen kann. Also das ist sozusagen die allgemeinste Folgerung, die ich daraus ziehen kann. Aber vielleicht noch etwas subtiler ist die Folgerung, dass die Relativitätstheorie sich in alledem als ungeheuer stabil und fruchtbar erwiesen hat. Jetzt noch ein paar kurze Bemerkungen zu dem dritten Beispiel, nämlich dem neuen Typus von Quellen. Man kann sagen, das erste halbe Jahrhundert hat man immer wieder diese merkwürdigen, ich sagte schon, Singularitäten gefunden und hat sich darum herumgedrückt. Eddington, ein anderer berühmter Physiker, hat sie als magische Zirkel beschrieben, um die man die Theorie herumbilden muss. Außerhalb dieser magischen Zirkel funktioniert alles wunderbar. Innerhalb des magischen Zirkels, da darf man besser gar nicht eintreten, guckt man nicht so genau hin, stimmt die Theorie wahrscheinlich gar nicht genau. Und dann kamen Leute wie Roger Penrose, Stephen Hawking, Robert Garrodge und viele andere und haben ein völlig neues Verständnis dieser Singularitäten entwickelt, indem sie sich jetzt mal angeschaut haben, diese Trajektorien, diese Bahnen von Licht und von Teilchen, wie verhalten sie sich, kann man die vielleicht auch topologisch beschreiben, und er hat dann wirklich ein präzises Konzept von Singularitäten definiert, indem er auch zum ersten Mal dieses Phänomen des schwarzen Lochs in allen seinen mathematischen Einzelheiten wirklich verstehen gelernt hat. Also was ist ein Horizont eines schwarzen Lochs, was passiert da, wo sind wirklich die Singularitäten? Das haben Leute wie Penrose in einer Arbeit hier aus dem Jahre 1965 zum ersten Mal etabliert. Auch das ein wesentlicher Beitrag dazu, die Relativitätstheorie in ihren konzeptionellen, radikalen, konzeptionellen Konsequenzen wirklich zu verstehen. Jetzt muss ich Ihnen noch ein bisschen, wenn Sie noch ein bisschen Geduld haben, mit mir über die experimentelle Seite erzählen. Da gehe ich jetzt rasch durch, weil das nicht mein Hauptthema ist, aber auch die ist interessant. Das Erste, was ich in unserem Zusammenhang hier sagen will, ist, nachdem man einmal die Realität der Gravitationswellen theoretisch etabliert hatte, hat man sozusagen keine Minute verloren, sie auch experimentell zu untersuchen. Also Sie sehen, die 100 Jahre, die sind schon beträchtlich zusammengeschrumpft. Hier gibt es eigentlich keine Lücke, wie es scheinen mochte. Ne? Einstein sagt sie 1915 vorher, 2015 misst man sie, was ist eigentlich dazwischen passiert. Wir haben ja schon eine Menge gesehen, aber auch experimentell ist eine Menge passiert. Und ein Schüler von Wheeler, den Sie hier rechts im Bild sehen, ich sagte Ihnen schon, das ist einer der Väter der Wasserstoffbombe, ist derjenige, der zum ersten Mal an den Einsatz von Computern in der allgemeinen Relativitätstheorie gedacht hat. Und der hat einen Studenten gehabt, Joe Weber, der war eigentlich schon ausgebildeter Ingenieur, hat an der Entwicklung des Masers mitgewirkt. Der wollte aber Professor an der Universität Maryland werden und deswegen musste er auch noch ein Problem der theoretischen Physik lösen. Und der Wheeler hat das alles sehr genau verfolgt. Er hat gesagt, kümmere dich doch mal um die Gravitationswellen. Da hat er zunächst der Weber eine theoretische Arbeit drüber geschrieben und dann hat er angefangen, Antennen für Gravitationswellen zu bauen. Und er hat zunächst mal so an riesige Aluminiumzylinder gedacht, die dann, wenn diese Wellen eben kommen, in der beschriebenen Weise mitschwingen und hat dann versucht, diese Schwingungen zu messen. Und auch er hatte schon die Idee der Koinzidenzmessungen, also zwei Detektoren an zwei verschiedenen Orten, und wollte auf diese Weise Gravitationswellen nachweisen. Er hatte allerdings noch sehr wenig Vorstellung, was die möglichen Quellen dieser Wellen sein könnten. Hier sehen wir ein paar Bilder von Weber. Und 10 Jahre intensive Arbeit. Nur wenige Menschen haben sich in dieser Zeit mit dem experimentellen Nachweis der Gravitationswellen beschäftigt. Hat Weber dann stolz 1969 die Entdeckung von Gravitationswellen verkündet. Und dann hat man 5 Jahre gebraucht, bis sich die Forscher einig waren, dass das eine Falschmeldung war. So, aber das war eine sehr produktive Falschmeldung, kann ich Ihnen sagen, denn die hat dazu geführt, dass überall auf der Welt nun Leute angefangen haben, Gravitationswellengruppen einzurichten und zu versuchen, Gravitationswellen zu messen. Beispielsweise auch in Deutschland. Und hier sehen Sie Carsten Danzmann, der noch zu Ihnen sprechen wird darüber mehr noch erzählen, einer der Pioniere, Heinz Billing, in der Max-Planck-Gesellschaft. Man hat bereits 1971 dann auch eine Gruppe zur Messung von Gravitationswellen eingesetzt. Heinz Billing war auch ein Pionier numerischer Methoden in der Physik. Es gab auch eine theoretische Gruppe, Jürgen Ehlers, der hier in Hamburg studiert hat und einer der großen, ja, Sie wissen aber inzwischen, nicht nur in der Physik gibt es unvorhersehbare Dinge, sondern auch auf meinem Computer. Es ist aber trotzdem nicht als Illustration gemeint, aber Sie teilen mit mir die Zuversicht, dass das jetzt bald wieder geheilt wird. Ja, das ist eine Singularität, ganz klar. Da sind wir auch wieder und ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen geübter bin. Das Ganze zu finden. Da ist er. So, ich war bei Jürgen Ehlers stehen geblieben. Den wollte ich Ihnen gerade hier in Hamburg mal zeigen, weil er sozusagen ein Kind dieser Stadt ist und einer der Großen. Er wurde nicht genannt, Bernhard Schütz haben sie genannt, aber Jürgen Ehlers war dann auch einer der Gründungsväter des Albert-Einstein-Instituts. Und man hat dann auch sehr früh angefangen, nicht nur diese großen Weber-Zylinder, diese großen massiven Aluminiumzylinder als Antennen zu benutzen, sondern hatte die Idee der Interferometrie. Ich glaube, ich habe Ihnen da auch noch ein illustratives Bild. Ja, da sehen Sie, das wird Ihnen Carsten Danzmann und die anderen Vortragenden sicher noch im großen Detail erläutern, deswegen kann ich mich hier kurz fassen. Ja, also statt solcher sozusagen massiver Blöcke hat man dann sich kreuzende Lichtstrahlen, Laserstrahlen genommen mit Spiegeln, die sie dann so lenken, dass diese Lichtstrahlen sich an einer Stelle wieder treffen. Also einer geht hier, der andere geht da lang, die treffen sich ja wieder. Und wenn sich an den Dimensionen dieses Interferometers irgendwas beim Durchgehen einer Welle ändert, dann sieht man das am Interferenzmuster. Das ist jedenfalls die grundlegende Idee. Die Technologie dahinter ist beliebig raffiniert und beliebig komplex. Und interessant ist, dass man schon sehr früh, 1962, in der Sowjetunion daran gedacht hat. Die Idee ist eigentlich schon sehr alt. Pionierarbeiten wurden dann auch hier in Deutschland geleistet, aber im Grunde war es dann die Wiedervereinigung, die dann sozusagen die Mittel in andere Richtungen lenkte, die verhindert hat, dass man ein ähnlich großes Projekt, wie es dann in Amerika zustande gekommen ist, auch hier in Deutschland verfolgt hat. Und das ist eben der große Triumph auch der amerikanischen Physik, unter anderem Kip Thorne, der hier einer der Pioniere gewesen ist, das über Jahrzehnte anzutreiben. Aber Sie verstehen jetzt ein bisschen besser, warum man das machen konnte, weil man seit der Zeit, die ich Ihnen jetzt beschrieben hatte, wirklich sicher sein konnte, dass man hier nicht einem Geist auf der Spur war, sondern einem wirklichen physikalischen Phänomen, in das es sich lohnte, zu investieren. Kontakte übrigens auch interessant für dieses Gebiet zwischen Sowjetunion, USA, es war immer die Relativitätstheorie, ist wie, glaube ich, kaum ein anderes Gebiet, auch weil sie so relativ anwendungsfrei ist und so militärfremd ist, war immer auch eine Möglichkeit der Kontakte zwischen Ost und West. Und gerade als man sozusagen entdeckt hatte, dass Webers Messungen 1974 eine Falschmeldung waren, hat man doch etwas Glück gehabt, denn man hat ein Pulsarsystem gefunden, ein Doppelpulsarsystem, in dem die beiden Pulsare umeinander kreisen und langsam sozusagen auf einer Spirale sich nähern, und der Energieverlust entsprach genau den Berechnungen der Abstrahlung von Gravitationswellenenergie. Also 1974 Hals und Taylor entdecken diesen Pulsar und machen damit zum ersten Mal einen indirekten Nachweis der Existenz von Gravitationswellen, nicht auf der Erde durch direkte Messung, sondern durch Berechnungen, die zeigen, dass sozusagen die Veränderung der Frequenzen hier, der Umlaufzeiten der Pulsare, genau der Abstrahlung von Gravitationswellenenergie entspricht. Übrigens auch die theoretische Seite wieder außerordentlich komplex. Also nicht nur die Beobachtungsseite, sondern auch die theoretische Seite. Gerade rechtzeitig sozusagen, um dann doch wieder den Glauben daran zu stabilisieren. Und das hat einen ungeheuren Boost gegeben für die Gravitationswellenforschung. Was noch hinzukommt, auch das ist eine Geschichte für sich, die kann ich Ihnen nur ganz kurz andeuten, ist die Verwendung von Supercomputern. Hier gibt es einen Bericht aus den 80er Jahren. Larry Small war einer der Pioniere, der gesagt hat, so, man kann diese Supercomputer, die man jetzt vor allen Dingen für militärische Rechnungen benutzt hat, auch mal für zivile Rechnungen benutzen. Und man könnte, hier gibt es ein tolles Problem, mit dem man solche Simulationen machen kann, das Problem, solche Bahnkurven von Körpern zu berechnen, wie wir sie gesehen haben, und daraus genau zu berechnen, wie sehen die Gravitationswellen aus, die dann daraus folgen. Also das ist genau eine der weiteren Voraussetzungen, um das nachweisen zu können. Und dann LIGO, die Geschichte werden Sie noch ausführlich hören. LIGO wird immer internationaler, LIGO India, es gibt noch ein weiteres Projekt, Virgo, Verhältnis von LIGO und Virgo, das werden Sie alles noch hören. Die nächste Stufe ist Gravitationswelleninterferometrie im All über Satelliten, kann man noch ganz andere Frequenzbereiche von möglichen Quellen mit erfassen, und dann schließlich das große Thema der Gravitationswellenastronomie, also wirklich die völlig neuen Objekte. Gravitationswellen übermitteln uns Informationen vom Ursprung des Kosmos, die das Licht oder elektromagnetische Strahlung uns nicht übermitteln kann. Das reicht einfach viel näher, wenn Sie so wollen, an den Urknall heran. Wir kriegen damit Informationen über Objekte, an die wir auf andere Weise nie herangekommen wären. Also das Bild unseres Universums wird sich in den nächsten Jahrzehnten noch einmal radikal wandeln, aufgrund der neuen Informationen, die wir dadurch bekommen haben. Aber das ist ja nicht mein Thema. Und ich will jetzt zum Abschluss noch mal ganz kurz auf die Wissenschaftsgeschichte zurückkommen und Ihnen noch einmal zum Thema wissenschaftliche Revolutionen kurz sagen. Also Einstein hat lange nach den Feldgleichungen gesucht. Dann wurde das hoch umstritten und dann hat sich das so ein bisschen stabilisiert in einer kleinen Gemeinde von Leuten zwischen 1915 und 1930. Und dann kam die Quantentheorie, die war viel interessanter für die Physiker. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Das alles geriet ein bisschen in den Hintergrund und es gibt so eine Art Dürreperiode der allgemeinen Relativitätstheorie. Und dann kam die berühmte Renaissance. Und was für uns als Wissenschaftshistoriker interessant ist, wie sich in dieser Renaissancephase die soziale Entwicklung der Physik, also die Finanzierung, die experimentelle, beobachtende Seite, also die Entdeckung von Quasaren, die Entdeckung der Hintergrundstrahlung, zusammen mit den theoretischen Ausarbeitungen der Theorie zu einem wirklichen revolutionären Wandel vereinigt haben. Und das sehen Sie auch am Anstieg der Publikationen. Und da gibt es was ganz Interessantes, das sehen Sie, also ein rapider Anstieg in den 50er Jahren. Und bis die ist mit Absicht hier nur bis 1962 aufgetragen, und zwar wegen der vorangehenden Grafik, weil man erzählt immer leicht Mythen. Die Physiker auch, wenn ich das mal sagen darf, neigen immer dazu, ihre eigene Geschichte dann etwas zu mythisieren. Es sieht da die Quasare, die eine bedeutende sozusagen Information über, also die haben wesentlich dazu beigetragen, die Dimensionen des Kosmos zu verstehen, die Rolle von schwarzen Löchern bei Energieerzeugungsprozessen und so weiter. Die wurden aber erst 1963 entdeckt. Aber der Anstieg der Publikationen, der war rapide schon vor diesen Entdeckungen. Also die astronomischen Entdeckungen waren nicht die Ursache dafür, sondern was unseres Erachtens die Ursache dafür waren die Community Building, die Netzwerke. Und was Sie hier etwas dünn sehen, ist auch nicht einfach eine Illustration, da hätte ich sie leicht schöner machen können, sondern das Ergebnis von Berechnungen. Sie haben gesehen, der Vortrag ist eine gemeinsame Arbeit von Roberto Lally, Alex Blum und mir. Und hier haben wir mal alle Kooperationsbeziehungen zwischen Physikern bis zum Jahre 1951 aufgetragen. Und es gibt immer sozusagen Linien zwischen Physikern, wenn die in irgendeiner Weise kooperiert haben, gemeinsames Papier geschrieben haben, Informationen ausgetauscht haben oder sowas. Und da sehen Sie, natürlich ist Einstein ganz groß geschrieben, aber dann sehen Sie auch andere Namen. Und Sie sehen den Namen, den ich Ihnen schon vorher mal gezeigt habe, Felix Pirani. Das war damals nur ein Postdoc, war kein Großprofessor. Aber der hat wesentlich dazu beigetragen, das französische Netz, die französische Community, die sehen Sie da oben, Caton, Tonnelat, Lischnerowitz, das amerikanische Netz um Einstein und seine Mitarbeiter Infeld und andere herum und das englische, das britische Netz, Bondi und Withrow und andere, miteinander zu verbinden. Also diese Art von Netzwerkbildung, und die Namen sind umso größer geschrieben, je mehr Verbindungen über diese Leute gelaufen sind. Also man kann ja wirklich mit empirischen, statistischen Mechanismen nachweisen, wie dieses Netzwerk, diese Netzwerkbildung dazu geführt hat, dass die Relativitätstheorie zu einem Gebiet der Physik mit eigener Dynamik gewachsen ist. Und diese Dynamik hat, und das ist meine Botschaft an Sie heute Abend, dazu geführt, dass die Voraussetzungen für diese grandiosen Entdeckungen des letzten Jahres geschaffen worden sind. Und die sollten wir deswegen auch nicht vergessen. Und inzwischen danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus